Blicksport-Podcast. Pro und Konter, grüezi miteinander. Zu Gast bei mir heute ist der Björn Lindros, freier Mitarbeiter bei uns, vielversprechendes Journalist, Nachwuchstalent, 20. Spezialgebiet, Björn, sag es selber.
Zuerst mal, schnell. Hallo zusammen. danke für die super Begrüßung, Dino. Hätte ich nicht besser können sagen. ich würde sagen, Spezialgebiet Fußball und ein bisschen US-Sport, vor allem NFL, NBA. So. Aber vor allem Fußball.
Du bist fleissig bei unserem Desk tätig. Dort habe ich schon beobachten können. Du bist eigentlich überall daheim. Du hast schon Geschichten gemacht mit Kickboxer, MMA, Leichtathleten. Kommst du mit allem ein bisschen in Berührung? So jetzt die jüngere Zukunft, was hast du letzte Woche gemacht zum Beispiel? Frage jetzt einfach mal so.
Also tatsächlich habe ich eine gute Geschichte von letzter Woche. Und zwar bin ich am Mittwoch Dortmund schauen. Dortmund gegen Paris in der Champions League. Haben wir uns mit vier Kollegen auf einer leicht dubiosen Website haben wir uns überteuerte Tickets gekauft. Und sind nachher Dortmund geschaut, sind mit dem Auto dort hingefahren. Und ja, es war super gewesen. Ich als Dortmund-Sympathisant natürlich sowieso. 1-0 gewonnen. Gelungener Ausflug, würde ich sagen. Und nachher wieder zurück. In der Nacht wieder zurück.
Nachher direkt zurückgefahren. Ja. Das war sicher spannend gewesen, oder? Wie war denn die Aussicht gewesen? Haben Sie gewusst, Sie kriegen ein Ticket?
Nein, wir haben tatsächlich... Hat die Übergabe erst dort stattgefunden. Das heisst, wir sind eigentlich ohne Ticket dort gefahren. Einfach positiv gestimmt. Weil wir haben zuerst gemeint, das Ticket würde online gerade drauf kommen, aber es war dann ein Papierticket gewesen. Es hat dann alles geklappt. Haben wir dann eineinhalb Stunden vor dem Spiel haben wir unsere Tickets dann bekommen. Dann vom Stadion.
Was heisst überteuert? Willst du das sagen oder ist das
Ich kann nicht sagen. Es ist 285 pro Ticket haben wir gezahlt.
Okay.
Ja, gut, es ist für das Champions League halt für uns okay, Final. Aber es war Stehplatz und auf dem Ticket selber ist nachher gestanden 18,90 €. Ah. Also hat jemand gut Plus gemacht mit uns.
Ja, das ist Marktwirtschaft. So funktioniert das. Ja. Also wenn man sich mokiert jeweils über die Schwarzmarktpreise, aber das ist, glaube ich, nicht etwas Verwerfliches, sondern das ist einfach das Businessmodell. Also wenn jemand
die
Tickets kauft, sind sie nachher teuer, kann weiterverkaufen. Das Gleiche wie in jedem Geschäft auch passiert. Meine eigene Erfahrung letzte Woche, wir haben unser jährliches Golfturnier gehabt, bin ich nicht bei einem Playoff-Finale. Blöderweise hat das kollidiert, sogenannte Terminkollision mit den uralten Hockey-Kollegen Piemonts Golfturnier. Sieger, wie immer der beste, Marc Streit. Kann man nichts machen. Ich habe mich gewehrt wie verrückt im Finale. Aber irgendwann ist es einfach dann beim Golf schon Klasse setzt sich dort meistens durch. Darum, wir haben versucht, unsere Ehre vom Golfclub Auguil überhaupt gelohnt, zu verteidigen. Aber es ist mir nicht gelungen.
Was ist das Endergebnis Zweite? Bist du am Schluss?
Ich bin Zweiter geworden, ja.
Okay. Das ist aber gut. Von wie viel?
11.
Okay.
Ja, es war jetzt nicht gerade das Teilnehmerfeld gewesen. Aber ich musste immerhin im Viertelfinale einen von meinen lieben Kollegen, der Harry, müssen bezwingen, der deutlich ein tieferes Handicap hat als ich. Ich hatte ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen.
Gehört auch dazu.
Sonst noch letzte Woche. Was ist passiert letzte Woche? Nicht. Wir haben unsere Erfahrungen eigentlich geschildert. Dann schauen wir mal, was sonst passiert ist in der Welt vom Sport. Wir reden heute über Eishockey, natürlich die Hockey-WM steht vor der Tür. Wir haben in der Formel 1 eine Überraschung erlebt. Wir haben Auftakt gehabt von der Schwingsaison, Kranzfest. Richtig geile Feste haben wir gesehen. Und wir reden noch ein bisschen über, was haben wir noch drin? Fußball natürlich.
Fußball.
Bis gleich.
Pro und Konter.
Gut, lassen wir los. Reden wir zuerst gerade über die Hockey-Nazi. Die Hockey-WM steht vor der Tür. Am Freitag geht es los mit dem Spiel gegen Norwegen. Wir wollen uns aber nicht über die einzelnen Spiele unterhalten, sondern mehr über das Saisonziel von der Nazi. Wir haben es gemerkt, der Nazi-Coach Patrick Fischer steht ein bisschen unter Druck. In der letzten Saison hat man im Viertelfinale gegen die Deutschen verloren. So etwas wird man nicht mehr erleben. Jetzt hat der Fischer einen neuen Vertrag gekriegt bis 2026. Muss allerdings die WM so gestalten, dass man zufrieden ist mit dem, sonst kann der Verband eventuell von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Was sagt uns das? Wie stark ist der Fischer unter Druck?
Ja, ich glaube, er muss jetzt. Also ich finde, er ist jetzt unter Zugzwang bei dieser WM. Gerade auch nach letztem Jahr. Und ich glaube auch, dass der Verband mit der Ausstiegsklausel sich wie auch selber die Möglichkeit will geben, sich nicht 100% an Fischer zu binden. Also ich sage, er ist sicher unter Druck, aber ich habe das Gefühl, dass er das gut Meister wird. Respektive, dass die Nazi eine gute WM kann spielen und auch, wenn man den Kader anschaut, finde ich, muss spielen.
Zum das noch schnell klarstellen, wir nehmen am Montag auf, wie gewohnt, Montag Mittag. Das Aufgebot kommt der Perspektive aus, heute Nachmittag aus.
Nächste Stunde.
In der nächsten Stunde, genau. Wissen wir jetzt noch nicht, können es aber jemanden abschätzen. Also wir werden sicher die vier, die wir schon dabei haben, die schon sicher sind, also Schmid, Hischier, Kurashev und Siegenthaler. Genau, dann sollte dann der Nino Niederreiter und der Romagnosi dazukommen. Dann kann man schon davon ausgehen, dass man mit dem Kader im Viertelfinale kommen sollte. In den letzten Jahren hat man einmal die Vorrunde souverän gestaltet und gewonnen. Das ist gar nicht einmal nötig. Ich glaube, das Hauptaugenmerk liegt dann auf dem Viertelfinale. Zuerst mal muss man den schaffen, das ist klar, die Voraussetzung muss Patrick Fischer erfüllen. Aber nachher hängt es stark davon ab, gegen wer, dass man dann spielt im Viertelfinale. Ich glaube, wenn es die Deutschen sind, da haben wir jetzt die Faxen dicke, oder? Also gegen die Deutschen, man kann zwar nicht sagen, dass man denen überlegen ist, da ist man jemand auf Augenhöhe, aber wenn man von dem ausgeht, muss man sagen, in der letzten Zeit haben wir zweimal im Viertelfinale verloren gegen die Deutschen, dann sollte man von drei schon einen gewinnen, wenn man auf Augenhöhe ist, oder? Oder wie siehst du das? Sind für dich, du bist jetzt nicht so in dem Hockey-Kuchen drin, wenn man gegen die Deutschen spielt, im Eishockey, hat man dann als Schweizer automatisch das Gefühl, die muss man schlagen?
Ja, finde ich schon. Ich finde, sie haben den Anspruch im Fußball, dass sie uns schlagen und dann müssen wir im Hockey den Anspruch haben, auch wenn man gerade die zwei Ligen anschaut, glaube ich. Im Vergleich würde ich jetzt sagen, sehe ich unsere Liga schon noch mal deutlich vor ihr. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Mhm. Und ja, ich finde das Deutschland-Trauma, das man es jetzt fast schon nennen kann, finde ich, müssen wir unbedingt überwinden das Jahr. Eben, das hat auch mir, wo jetzt vielleicht nicht so im Hockey drin ist, hat mir das wirklich wehgetan, das immer müssen mit anzuschauen, wenn man gegen die Deutschen verliert. Und ich finde, also wenn man das auf die Deutschen treffen, was ja möglich ist von der Gruppenkonstellation her, dann ist ein Sieg Pflicht.
Mhm. Das klingt recht hart, oder? Mit einem Pflichtsieg in einem Viertelfinale ist schon fast, ich sage jetzt einmal, im Normalfall gibt es die Konstellation nicht, weil dann die besten Mannschaften antreten. Also ist dort auch immer alles möglich. Aber gleich, ich pflichte dabei. Die Deutschen haben wir jetzt, und das ist für mich der Hauptgrund, in den letzten drei Jahren zweimal im Viertelfinale und hat zweimal verloren. Und wenn man sagt, man ist auf Augenhöhe, dann muss man auch mal gewinnen. Also das muss möglich sein, dass man die Deutschen dann in so ein K.O.-Spiel schlägt. Sonst, logischerweise, wenn man das Viertelfinale verpasst mit dieser Mannschaft, dann ist für mich der Fall klar, dann muss man am Trainer rütteln. Ich glaube, das ist auch allen Beteiligten klar. Aber sonst darf man nicht davon ausgehen, dass man wieder die Vorrunde gewinnt, wie in den letzten zwei Jahren. Das sind außerordentliche Leistungen gewesen. Also man hat dort immer auch noch grosse geschlagen, das darf man nicht vergessen. Im Normalfall, Gruppenkonstellation, hast zwei, drei Gegner, die nicht auf Augenhöhe sind, dann einen, zwei, die vielleicht auf Augenhöhe sind und ein bisschen besser, und dann hast du noch grosse. Und wenn du alle schlägst, logischerweise, dann hast du die Pflicht erfüllt. Aber ich gebe zu bedenken, 2018, als man Silber geholt hat, hat man im letzten Gruppenspiel noch Frankreich schlagen. Also das ist auch nicht so einfach gegangen dort. Und hat dann nachher in der K.O.-Spiel gegen Finnland und Kanada gewonnen, bis man im Finale war. Also auch so geht es. Aber für die Gesamtbeurteilung von der Leistung von Fischer, ich finde halt, das hat sich jetzt in den letzten Jahren so akzentuiert, dass man sehr stark darauf geschaut hat, was er gesagt hat. Und seinen Enthusiasmus finde ich eigentlich ansteckend und positiv, dass man sagt, ja, wir müssen möglichst viel erreichen, sogar eine Medaille. Nur wenn sie dann nicht liefern ist, dann hast du ein Problem mit der Zeit. Oder? Und dann verlierst du noch unter dem Aspekt zweimal gegen die Deutschen. Dann ist natürlich Kritik da. Oder man sagt grundsätzlich noch, das ist jetzt seine 8 WM, eine ist noch ausgefallen, 2016 hat er angefangen in Moskau. Das bedeutet, man könnte auch sagen, das war jetzt eine lange Zeit gewesen, jetzt braucht es einen Wechsel. Wie siehst du das? Ist das für dich ändern ein Punkt? Oder weißt du, wieso auch nicht? Konstanz ist doch gut auf einem solchen Job.
Ich bin eigentlich immer für Konstanz. Also ich finde auch einen Trainer, der über längere Zeit in seinem Amt ist, das finde ich eigentlich gut, solange er eben die Mannschaft noch erreicht und auch die Ziele kann erfüllen. Ich finde, ein guter Punkt von dir ist, wenn du halt dir selber so hohe Ziele setzt und dann zwei, dreimal scheiterst, dann tut es halt wie auf deine Aussage auch ein schlechtes Licht werfen. Aber ich denke nicht, dass jetzt dass man grundsätzlich muss über den Trainer diskutieren nach dieser WM. Überhaupt nicht.
Mhm. Finde ich auch nicht. Grundsätzlich kann man das immer machen, aber man muss auch das Verhältnis berücksichtigen. Aber wir haben gesehen, die Schweiz, die Freundschaftsspiele sind es halt. Es gibt den richtigen Wettbewerb nicht. Aber die Vorbereitungsspiele, auch Euro-Hockey-Tour, klar, es ist eine Turnierserie, aber richtig ernsthaft sind sie nicht. Bis gestern, wo sie die Tschechen geschlagen haben, im allerletzten Spiel von dieser Serie, alle Spiele verloren. Da sieht man dann schon, dass unsere Liga halt von der Qualität her schon nicht das Gleiche bietet wie Schweden, Finnen. Mhm. Und zum noch auf das zurückkommen, die deutsche Liga ist vielleicht weniger, ich sage jetzt mal, von der Ausrichtung her offensiv nicht so brillant wie unsere National League. Aber es ist natürlich auf dem Intensitätslevel, wo näher am internationalen Level ist. Okay. Als unsere, also Zweikämpfe werden dort schon noch härter geführt.
Als bei uns in der
als
Schweiz.
Bei uns, okay. Ja. Und wenn man zum Beispiel jetzt die NHL-Playoffs anschaut, wird die Leute dort doch gegenfliegend. Mhm. Also da sieht man dann schon den Unterschied. Oder? Ja. Bei uns in der Schweiz auch während der Playoffs Zuschauer viel herrufen, wenn einer umgeht. Also man ist sich dann schon nicht gewöhnt, wenn richtig hart gespielt wird. Und das kriegen die Schweizer Spieler natürlich mit. Das ist immer wieder ein Nachteil, dass sie sich die Zweikampfhärte und Intensität zuerst holen in der Vorbereitungsspiel vor der WM. Und dann kann man es dann schon. Das geht, das ist klar. Sonst könnte schon der WM nicht bis ins Finale vorstoßen, wie es auch schon passiert ist, oder regelmäßig im Viertelfinal kommen. Aber klar, ich glaube, das können wir sagen, das werden wir sehen. Also Viertelfinal ist das Minimalziel, das muss erreicht werden. Und wenn dort die Deutschen sollten warten, dann müssen wir die schlagen, da können wir uns darauf einigen. Ja. Oder? Und sonst müssen wir beim Trainer über die Bücher. Und wenn es in der Viertelfinalniederlage ist gegen Schweden, wo in der Weltrangliste deutlich vor uns ist, ja, auch dann kannst du sagen, die könnte man mal schlagen, aber man muss sie nicht schlagen.
Ich glaube, nein, dann muss man auch irgendwo realistisch bleiben. Auch wenn wir die Erfolge jetzt gehabt haben in der Vergangenheit, muss man sagen, eben gegen Schweden sind wir doch immer noch klarer Aussenseiter, wenn wir in der WM, in einem WM-Viertelfinale auf sie treffen.
Eigentlich schon, gell? Was sagst du zu der jährlich stattfindenden Hockey-WM zum Beispiel? Wir im Hockey haben uns daran gewöhnt. Mhm. Wir ärgern uns und beklagen uns zwar jedes Jahr, aber es nützt nichts. Der Internationale Verband sagt, sie brauchen einfach das Geld. Ja. Also jedes Jahr die, weiß ich was, 20 oder 25 oder 30 Millionen, die sie einnehmen, haben es fix abgemacht mit dem Vermarkter und der muss dann das refinanzieren. Mhm. Aber es wird sich auch viel lustig gemacht darüber. Jedes Jahr Hockey, wie siehst du das? Also, im Fußball hast du ja ganz andere Verhältnisse, oder?
Ja, ich finde einfach, es verliert halt schon ein bisschen das Spezielle einfach, wenn du es halt wirklich einfach so jedes Jahr hast. Und ich finde, dann tut auch vielleicht mal eine Niederlage im Viertelfinale halt weniger weh, weil du weißt, nächstes Jahr bekomme ich eh nochmal eine Chance. Aber ja, ich finde, ich sehe das auch ein bisschen so. Vielleicht ist es auch für die Spieler, gerade so NHL-Spieler, vielleicht auch ein weniger grosser Reiz, dass jedes Jahr eine WM ist. Eben die sagen sich wahrscheinlich auch, ja egal, ich kann nächstes Jahr nochmal eine WM. Darum würde ich das sicher auch unterstützen, würde das ein bisschen weniger, sagen wir immer alle zwei Jahre. Das würde ich noch einen guten Rhythmus finden.
Genau, das haben wir auch schon vorgeschlagen in diversen
Artikeln. Aber eben, wenn du sagst, sie brauchen das Geld, dann...
Sie sind jung und brauchen
wird,
das Geld.
Wird, wie ich. Nein, da wird wahrscheinlich schwer daran zu rütteln sein.
Ja, eben, es ist ja, man sieht ja schon, wie es vergeben worden sind auf die nächsten Jahre aus. Also die Hoffnung ist relativ klein, dass sich das jedes Mal ändert. Und da muss man auch sagen, in diesen Verbänden sitzen halt immer die gleichen Funktionäre mehr oder weniger. Also die ticken alle gleich. Die versuchen irgendwie das Geld zu erwirtschaften, wo es noch geht. Ja, und nehmen keine Rücksicht auf das.
Und ich finde, man muss ja auch sagen, beim Fußball geht es ja mittlerweile auch in die Richtung. Das war jetzt auch schon öfters Thema, WM alle zwei Jahre und jetzt noch mit der Club-WM. Also ich glaube, der Sport allgemein bewegt sich eher in die Richtung, statt in die andere. Und darum sehe ich nicht, dass das Eishockey jetzt würde einen Schritt in die andere Richtung machen.
Ja, wäre gegen die Tendenz, ja. Aber immerhin hat man beim Fußball immer noch das System, oder? Klar, du hast immerhin... All zwei Jahre für uns Europäer und für die Südamerikaner, die haben ihre Coppa. Du hast schon all zwei Jahre etwas. Ja. Aber immerhin nicht jedes Jahr, das ist dann schon. Und der eine Titel ist nicht gleich wie der andere. Also, wenn du Europameister wirst, bist du nicht Weltmeister, auf die WM wartest du dann gleich vier Jahre. Das, stimmt, das macht natürlich den Reiz schon aus. Ich würde sagen, wenn wir den Anlass schon haben, wechseln wir gerade die Unterlage, gehen zum Fußball. Es ist schon verrückt, Leverkusen. Jetzt, obwohl die eigentlich schon durch sind, die sind schon Meister und putzen die Frankfurt 5-1 weg. In Rom gewinnen sie sehr souverän 2-0. Die Frage, die können wirklich die perfekte Saison schaffen. Also ungeschlagen durchgekommen in der Meisterschaft. Sie können die Europa League gewinnen und im DFB-Pokal haben sie am Schluss noch Kaiserslautern. Also die Gegner, die sie noch haben, Rom daheim, Bochum auswärts, Augsburg daheim und Kaiserslautern im Pokalfinal. Kann man die noch stoppen?
Ich sage, bis vor ein, zwei Wochen hätte ich dir gesagt, ja, die kann man noch stoppen. Und ja, mittlerweile denke ich wirklich, sie schaffen es, weil sie haben jetzt die schwierigen Spiele in der Bundesliga ohne Niederlage, sie haben zwar nicht gewonnen, aber sie haben es ohne Niederlage überstanden. In der Europa League habe ich vielleicht gedacht, Rom ist noch ein Stolperstein, das haben sie auch souverän gemacht, wie du gesagt hast. Darum ja, ich sage, die kommen durch, die haben mittlerweile so ein Selbstverständnis fürs Gewinnen entwickelt. Also ich glaube nicht, dass denen noch etwas in Quere kommt, der DFB-Pokal sowieso nicht, habe ich das Gefühl. Lauter spielen um den Abstieg in der zweiten Bundesliga. Wird dann vielleicht schon abgestiegen sein oder in der Relegation. Das sehe ich gar nicht. Und im Europa-League-Final wartet Atalanta oder Marseille. Ist jetzt auch nicht gerade der ganz grosse Name. Dort, wenn noch eine Niederlage kommt, dann dort. Aber ich sage ja.
Ich sage, der grösste Stolperstein, was haben, ist Bochum.
Bochum auswärts.
Bochum hat gestern in Berlin gewonnen, als die First Rey Union geschlagen, 3-0 geführt. Ist irgendwie schon verrückt, dass Bochum hat dort gar nicht erwartet, dass es noch Trainerwechsel gibt, weil das ist so ein bisschen die Philosophie vom Verein, oder? So Arbeiterverein, ich weiss, das wird oft missbraucht, das ist auch ein bisschen Phrasendrescherei zum Teil. Und eben auch Tradition und korrekt mit den Leuten umgehen und dann entlastet den Trainer, der eigentlich einen Haufen Gutes gemacht hat. Dann gleich. Und jetzt siehst du den Effekt, oder? Die haben wirklich reagiert nachher. Die sind aus dem Strudel raus. Mit dem Sieg in Berlin sind es die Abstiegssorgen eigentlich los. Direkt absteigen können sie eh nicht mehr. Höchstens noch am Relegationsplatz. Das wäre möglich. Aber darum sage ich Bochum, wenn die dann noch befreit aufspielen können, ist plötzlich der grösste Schulpstein, wäre noch verrückt.
Das kann sein. Und sie sind ja auch, muss ich mich schmerzhaft letztes Jahr erinnern, Dortmund ja auch mit der grossen Meisterhoffnung auf Bochum. Und hat dort noch Punkte liegen lassen. Also ja, den Punkt sehe ich sicher auch, aber ich denke, Leverkusen mit dieser Abklärtheit wird auch nicht über Bochum stolpern. Auch wenn die. Und eben, dann wird es halt vielleicht das Unentschieden und dann ist immer noch keine Niederlage. Ja. Ich glaube, die haben wirklich so einen Biss, dass die, für die ist überhaupt nicht, ja, wir sind schon Meister, alles locker, und die wollen unbedingt die Saison in Niederlage durchbringen.
Das ist eine gute Voraussetzung. Ja? Wenn du so etwas hast im Sport, Meister sind schon, sind aber immer noch in der Wettbewerb drin und haben sich noch das Ziel können stecken, nämlich nicht geschlagen zu werden.
Besser geht es fast
nicht. Besser geht es nicht, weil passieren kann da nichts mehr. Oder? Selbst wenn sie den Europa-League-Final verlieren am Schluss, dann ist das immerhin ein Gegner von internationalem Format gewesen. Und es passiert eigentlich nichts mehr. Natürlich wäre es dann schade, aber wenn sie das schaffen, stell dir mal vor, ungeschlagen durch eine Saison mit einem Triple, wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell passieren irgendwo. Nein. Das ist ja selbst City in der grössten, in der formstärksten Saison, vielleicht letztes Jahr.
Ist mal gestolpert gegen Brentford zuhause.
Eben. Ja. Also das kann
so ein Stolpern eigentlich wirklich oder? Jedes Team kann sie jetzt bis jetzt wirklich nicht.
Ich weiß gar nicht, hat es in der Bundesliga schon eine Saison gegeben, die ohne Niederlage
durchgeht? So viel ich weiß nicht.
Bayern hat das geschafft.
Und ich habe mal gelesen, also es ist mehr so ein Gerücht, dass sie, wenn sie wirklich jedes Spiel, also kein Spiel würde verlieren in der Bundesliga, würden es neben der Originalmeisterschale noch so eine kleine goldige Meisterschale bekommen, weil Arsenal damals in der Premier League, wo sie nicht geschlagen worden sind, haben sie auch so eine kleine goldige Premier League Trophäe bekommen. Das heisst, vielleicht sehen wir bald eine kleine goldige Meisterschale in Leverkusen.
Guter Punkt. Jetzt muss ich aber schon einmal drauf herumreiten. Du als Dortmund-Afficionado, das muss doch unheimlich wehtun. Jahrelang hat es Dortmund versucht, ist letztes Jahr an Mainz gestolpert am Schluss. Mit einem Sieg hätte man die Meisterschaft klar machen können, was ja dann eine riesige Wirkung entfacht, wenn Bayern so lange Meister war. Dortmund hat es nie geschafft. Jetzt kommt Leverkusen mit einem gescheiten Trainer und macht es. Und zwar auf eine Art und Weise. Ja, man muss sagen, die haben gegen Bayern. Bayern haben es daheim geschlagen und auswärts, glaube ich, 2-2
gemacht. Auswärts 2-2 und die haben 3-0 gewonnen. Ja, sicher. Eben, es tut schon ein bisschen weh beim Zuschauen, wenn du jetzt siehst, wie die Mannschaft das so einfach macht. Aber ich sage, mir ist einfach wirklich alles lieber gewesen als Bayern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn das nicht gerade Leipzig ist. aber sonst bin ich einfach froh, dass mal jemand anders ist. Und auch wenn es jetzt Leverkusen ist, auch wenn es jetzt Dortmund nicht geschafft hat und sie das jetzt so locker schaffen, bin ich einfach ehrlich gesagt nur froh, dass wir die Abwechslung gesehen haben. Und ich finde, die Mannschaft ist ja wirklich eigentlich auch vom Spielermaterial her so sympathisch mit dem Xhaka. Und all diesen jungen Spielern rundherum. Darum finde ich, kann man wie auch als Dortmund-Sympathisant nicht wirklich hässlich sein dort.
Aha. Aber die Enttäuschung ist schon da.
Ja, die ist Dortmund klar.
Nicht geschafft. Aber immerhin, jetzt Dortmund, da kommen wir später noch drauf, im Zusammenhang mit Bayern, das werden wir am Schluss sehen. Mhm. Ein Funke Hoffnung, um sich an Bayern zu revanchieren, da reden wir nachher noch drüber. Ja. Wechseln wir auf die Unterlage Formel 1. Gestern noch schnell am Abend, um 10 Uhr hat der GP angefangen, wie gesagt, wir nehmen am Montag auf. Sonntagabend um 10 Uhr GP von Miami. Tatsächlich war es so weit gewesen, dass der Max Verstappen auf der Strecke geschlagen worden ist, ohne dass er einen Unfall gehabt hätte oder der Karren versagt hätte. Der Lando Norris im McLaren ist am Max davon gefahren. Hat natürlich profitiert von einem Boxenstopp. Also von einem Safety Car, der hätte raus müssen und dann Boxenstopp wirklich zu einem richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Hättest du das erwartet? Es war ein bisschen so gewesen, dass man gesagt hat, Verstappen gewinnt eigentlich locker jedes Rennen.
Ja, ich habe vor dem Rennen gewusst, dass der Norris ging. Also nein, natürlich nicht. Das kann man natürlich nicht sagen, dass man es erwartet hat. Ich habe das Rennen aber auch geschaut, weil es ist ja in Miami ums Stadion von meinem Lieblings-NFL-Team, von den Miami Dolphins, umgefahren. Darum habe ich mir das Rennen anschauen. Und am Anfang habe ich auch die Wettquote angeschaut. Das ist ja völlig irre. Der Zweite, der Leclerc, hatte eine 10er-Quote, um das Rennen zu gewinnen. Also, ja. Die Favoritenrolle ist mittlerweile so klar verteilt. Und nein, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Auch nachher nach dem Start hat ja irgendwie alles wieder nach einem Start-Zielsieg ausgesehen vom Verstappen. Und dann hat der Norris eben schon der Safety Car zu gut gekommen. Dann hat er einfach alles richtig gemacht mit dem Boxenstopp.
Ja. Das wirklich, irgendwie hat, ich weiß nicht, ob das fast künstlich hergestellt wurde. Dann ist in letzter Zeit, da weiss man aber nicht wirklich, ob Red Bull da auch ein bisschen mitzieht und dann schaut, dass die Abstände nicht zu gross sind. Aber jetzt hat man tatsächlich gesehen, dass die schlagbar sind. Wenn die Tendenz so weitergeht, wenn es nicht nur Zufall war, dann muss man sagen, dann kann da tatsächlich wieder Spannung aufkommen. Vielleicht nicht um den Weltmeistertitel, aber im Moment langt einem ja schon, wenn einmal ein anderer gewinnt. Oder wie du vorher gesagt hast, alles andere als Bayern Meister in der Formel 1 zählt dann gleichzeitig auch jeden anderen Sieger, nur nicht den Verstappen, ohne persönlich etwas gegen den zu haben. Aber diese Abwechslung macht halt den Sport schon spannend. Und da muss sich die Formel 1 wirklich überlegen, ob das mit den Regeln so funktioniert. Ursprünglich hat man die Regeländerung ja auch eingeführt, weil Mercedes jahrelang dominiert hat. Lewis Hamilton, Meister in Serie, um die Tendenz zu brechen. Und das sind amerikanische Eigentümer. Und im US-Sport ist das oberste Gebot, Parität. Oder also jeder im Teilnehmerfeld sollte die Chance haben, um mindestens mal einen einzelnen Sieg einfahren, wenn nicht auch eine Meisterschaft. Und das war in der Formel 1 eigentlich nie so gewesen. Wenn du zurückschaust, hast du immer Seriensieger und deutliche Meisterschaften gehabt. Abwechslungsweise mal vielleicht ein internes Duell. Man erinnert sich an Senna gegen Prost in McLaren, wo sich Teamkollegen bekämpft haben. Oder dann zwei Teams, die ungefähr auf Augenhöhe waren. Aber so eine Dominanz wie jetzt von Red Bull hat man auch noch nie gesehen. Und da muss man schon darauf hoffen, dass das bald ändert. Sonst, wenn du dann auch die Tendenz, die du hast, dass ein Haufen Leute zuschauen, weil man auf Netflix kann eine Serie schauen kann. Ich weiß nicht, wie stark beeinflusst das jetzt Leute in deinem Alter. Ich meine, du bist 20,
yeah.
Ich werde dann 58, das ist ein bisschen ein Unterschied in der Generation, yeah. Oder? Auch wenn man Sport konsumiert.
Also ich glaube, dass du redest jetzt von dieser Netflix-Serie, oder?
Also auf dich zum Beispiel? Ist das
enorm. Also ich glaube, ich habe die Serie selber auch geschaut und ich glaube, ich habe auch ein, zwei Kollegen in meinem Freundeskreis, die aufgrund von dieser Serie Formel 1 anfangen zu schauen. Und ich glaube, das ist ein riesen Teil, der das ausmacht. So, durch die Serie hat Formel 1 extrem viele Fans können generieren. Aber in der Serie wird es natürlich auch immer extrem, also ist natürlich alles mit Spannung aufgebaut. Und wenn du von dieser Serie nachher das Rennen selber schaust, wird es vielen einfach langweilig, gerade wenn der Verstappen vorne davon fährt. Aber ich glaube, der Einfluss ist riesig, ja.
Also es geht ja heute im Sport auch vielfach darum, dass man die Stars verkauft, oder? Mhm. Also wenn du Nähe zu den Stars erzeugen kannst, dann kommt das Publikum allein mit dem Spiel selber. Das kann vielleicht der Fußball machen auf höchstem Niveau. Also Premier League-Partien, ich schaue viele von denen, die sind einfach spannend. Da ist irgendetwas dabei, was mich fasziniert. Es gibt kein Rauchsignal von der Tribüne, es gibt kein Feuerwerk, es gibt keine alberne Flaggen. Es wird einfach gesungen. Mir passt das wunderbar. Ich habe das sehr gerne. Andere haben natürlich gerne die Chores und so weiter. Finde ich auch okay. Aber die Premier League bietet etwas. Aber sie verkaufen auch ihre Stars und das gehört dazu. Ich glaube, ohne den Verkauf der Stars wäre das nicht möglich. Also musst du Nähe erzeugen zu denen. Und so schafft es Formel 1 mit dieser Netflix-Serie. Weil, das heisst ja vielleicht vom Hockey, ja, man sieht die Leute gar nicht in den Helm. Die Formel 1 fahren auch Helm, die siehst du nicht. Die könnte jeder sein unter dem Helm im Prinzip, in dem Auto. Aber sie verkaufen sie nachher. Und das glaube ich schon, dass das wirkt. Ja. Formel 1 hat dort eigentlich ein Lotto-6 gezogen mit dieser Serie.
Auf jeden Fall, ja.
Weil man an die jungen Leute herkommt. Ich glaube, das ist überall das gleiche Bestreben, heute an die jungen Leute herkommen, weil die ganz ein anderes Konsumationsverhalten haben, auch wenn es um Sport in den Medien geht.
Mal noch eine Frage betreffend Formel 1, die mich noch interessiert hat. Das kannst du mir eben als leicht Ältere als ich sicher beantworten. Eben der Verstappen ist ja, hat eigentlich niemand mehr wirklich gern, außer du bist Holländer, weil er einfach so gut ist. Und der Hamilton war eben jahrelang auch so dominant gewesen, ist dann in dieser Zeit er auch so unbeliebt gewesen, weil mittlerweile ist der Hamilton ja wieder einer von der Sympathieträger, würde ich sagen. Ist er dann früher auch so ein bisschen, einfach ein bisschen so ein Hassobjekt gewesen, sage ich mal, weil er einfach zu gut gewesen ist?
Das ist lustig, dass du das fragst. Beim Hamilton war es so gewesen, als er noch nicht Serienmeister war, ist er eigentlich recht aggressiv gefahren, hat auch Haufen Schrott produziert. Und ist dann auch so ein bisschen der gewesen, der kompromisslos einfach die Siege einfährt, im Notfall mit Gewalt. Und als er mal ein überlegenes Auto hatte, ist er dann tatsächlich einfach auch langweilig gewesen. Mhm. Also ich bin immer Fan von Hamilton, wenn es um das gegangen ist. Mich hat er nicht gelangweilt, aber ein Haufen Leute. Und da sieht man einfach, es ist egal, wer es ist, wie sympathisch das der ist. Er wird dann unsympathisch, weil er als Seriensieger einfach unsympathisch ist.
Ja.
Jetzt kann man sagen, bei den Bayern ist das vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht, sind die erst unsympathisch gewesen, wo sie Seriensieger gewesen sind? Oder sind die vorher schon unsympathisch gewesen? Ich glaube es nicht, wenn in den 70er Jahren, keine Ahnung, ob dann irgendjemand Bayern schon unsympathisch gefunden hat. Da sind sie ab und zu Meister geworden. Oder? Ich glaube, das hat sich erst so entwickelt in den letzten Jahren, 11-mal hintereinander. Es gibt Kinder, die noch nie einen anderen Meister gekannt haben als Bayern. Ja. Dem muss man entgegenwirken, aber eben der Hamilton ist eigentlich in der gleichen Situation gewesen, ich glaube.
Wie jetzt
der
Verstappen?
Das ist eine Emotion, die man empfindet,
wenn
man
eben einen Typ sieht. Ja, das stimmt. Wenn einfach einer zu gut ist, dann haben die Leute einfach nicht mehr gern.
Nein, das zeigt auch, was es geht. Eben die Leute, wenn sie den Sport schauen,
wenn es Spannung.
Wenn die nicht rum ist, dann musst du eigentlich gar nicht schauen. Das darf nicht passieren, oder? Also muss man dort irgendwann schon eingreifen, wenn es geht mit den Regeln. Es gibt 2026 wieder eine neue Auflage von der Regeländerung. Es war bis jetzt einfach immer so gewesen, wer dann im ersten Moment nach der Regeländerung das beste Auto hatte, der war bis zur nächsten Regeländerung einfach immer vorne gewesen, oder? Und das finde ich ein bisschen verrückt. Der dann den besten Job macht, jetzt hast du noch die Lohnobergrenze oder den Kostendeckel in der Formel 1. Also du kannst eine bestimmte Summe von Geld ausgeben für die Entwicklung. Also wird es dann nachher schwierig, zum den Rückstand aufholen, wenn es mal so weit ist. Apropos Rückstand. In der Super League haben wir jetzt den Schotter-Modus gehabt zuerst mal. Das heisst, ein Strich. Jetzt frage ich mich, ist das wirklich so viel spannender, als es vorher war, wo man einfach, was haben wir gehabt, 10 Mannschaften vorher. Und jetzt haben wir 2x6 am Schluss nach 33 Spielen, dann aber nur noch 5 Spiele am Schluss. Aber ich glaube, bis zu den 33 Runden her, ist die Spannung schon noch rum gewesen, oder täusche
ich
mich noch?
Doch, ich finde die eben mit diesen zwei Teams an der Spitze, Lugano, Servet, wo ich ein bisschen Konkurrenz gemacht haben, ist die Spannung eigentlich da gewesen. Und ich glaube, die wäre auch da gewesen, wenn wir noch die 10er Liga gehabt hätten, weil es die Saison einfach ein bisschen ausgeglichener gewesen ist noch als in den Jahren vorher. Und unten ist ja sowieso eigentlich eh immer spannend, gerade auch um den Barrage-Platz. Also ich finde, ich merke jetzt die Vorteile von dem Schotten-Modus noch nicht wirklich. Ich finde auch jetzt die Spiele am Wochenende, hast du nicht wirklich einen Unterschied gemerkt zu vorher. Das Einzige im Blue Sport hat es jetzt unter dem Resultat statt Championship Group in Blau und Relegation Group in Rot. Aber sonst finde ich, hat man noch nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Das, zum Beispiel in Belgien haben sie einen ähnlichen Modus, wo sie die Liga teilen. Dort werden aber noch Punkte geteilt. Und dort ist dann halt schon nochmal etwas anderes. Dort ist jetzt nochmal richtig spannend geworden, weil Union Saint-Gilloise hat dort deutlich die Tabelle angeführt, dann ist geteilt worden und jetzt ist plötzlich Club Brugge am Ersten. Und Aber eben, das, ich finde, das kann man auch diskutieren, wie fair das ist, wenn nachher allen einfach die Hälfte der Punkte streichst. Aber ich finde, bis jetzt habe ich die Vorteile von dem Schottenmodus noch nicht wirklich gesehen.
Ja, ich finde grundsätzlich einfach Strich in einer Tabelle sexy, ich weiß nicht warum. Mhm. Ich finde, es gibt, eben im Hockey haben wir diverse Striche und dort entwickelt sich einfach ein gewisses Spannungsfeld zusätzlich. Das finde ich eigentlich noch gut. Eben, ja, wenn du dann einmal in dem unteren Tableau bist, dann kannst du oben nicht mehr eingreifen, logischerweise. Das ist bei uns genau gleich. Wenn du am Schluss nicht in den Playoffs bist, hast du keine Chance zum Meister werden. Ich glaube, das ist schon ein bisschen Meritokratie-Prinzip. Eben, verdienst du etwas, dann bist du dabei und sonst nicht. Andererseits, in Tabellen eingreifen, ist immer ein bisschen fragwürdig. Zumal im Fußball macht man das ja eigentlich nicht. Da hast die beste Liga, das ist eine Bundesliga, die spielt, seit ich mich erinnern kann, mit 18 Mannschaften, Premier League 20 Mannschaften. Jetzt habe ich mit Spannung auch Championship verfolgt, wo Gott sei Dank mein Ipswich aufgestiegen ist, durchgelaufen, Wahnsinn.
Mhm. Wieso dein Ipswich?
Ich bin immer schon Ipswich-Fan, okay. Weil die mal Chur gespielt haben früher. Die sind einmal auf Schweiz-Tournee, ich weiß nicht, das ist Chur gegen Ipswich Town. Das war ein riesen Match, okay. Einfach weil es Engländer waren, sind wir auch kleiner Bob dort.
Noch Premier League, Ipswich dort.
Das weiss ich nicht mehr. Yeah. Ich nehme es, also Premier League hat es dort noch nicht gegeben. Mm-hmm. Die oberste Liga auf jeden Fall ein riesen Name gewesen. Und jetzt, dass die wieder gekommen sind mit dem Kieran McKenna, an ihr, der dort als Trainer schafft, begeistert. Die haben, glaube ich, 24 Mannschaften.
Ja, die haben 24.
Wahnsinnig. Und haben 46 gespielt. Unglaublich. Das zeugt sich dann schon.
Die sind jetzt aber durch schon.
Und jetzt spielen die also durch, Playoffs ja. Jetzt auch, gell? Leicester und Ipswich sind direkt aufgestiegen und Leeds hat, muss jetzt...
Leeds, Southampton Playoff. Und Norwich, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Norwich mit dem Fasnacht, da ist ein Schweizer.
Aber gut, wenn wir Bilanz ziehen, jetzt am Schluss noch zu dem Schottenmodus, muss ich sagen, ich finde es wirklich gut. Eben, hast bevor dann die 33. Runde gespielt, hast du noch ein bisschen Spannung gehabt. Und jetzt finde ich es auch noch lässig, dass man untereinander spielt, dann dort auch die hinten spielen gegen die, die das gleiche Schicksal teilen, mehr oder weniger, und die oben auch.
Ja, das stimmt. Da hast du schon recht. Die letzten zwei Runden vor dieser Teilung, die letzten zwei, drei Runden, wo es um den Strich gegangen ist, hat schon noch mal etwas Neues erzeugt. Und ja, auch dass es jetzt nochmal zu so Abstiegskämpfen kommt, ist attraktiv. Aber rein an dem Spiel selber, finde ich, merkst du es jetzt nicht, dass das Teams irgendwie mehr würden, all-in geht, irgendetwas. Da finde ich, merkst du es noch nicht wirklich. Aber alles in allem kann man nicht viel Negatives sagen.
Ja, und Gott, man muss dem Modus natürlich auch ein bisschen Zeit geben, oder? Das ist nicht repräsentativ, wenn man ein Jahr anschaut und nachher schon der Stab bricht über den Modus. Aber ja, das wird sicher weitergehen, so nicht mehr, oder? Also, das ist ja nicht die Idee, dass man den schon wieder kippt jetzt.
Nein, ich glaube, das gibt sieht niemand wirklich einen Grund dazu, momentan den wieder zu kippen.
Gut. Also, gehen wir in Endspurt. Endspurt. Und wie immer versuchen wir das, am Namen gemäss schnell zu machen, was nicht immer gelingt, gebe ich zu. Aber der Versuch, der Wille zumindest, ist da. In Dortmund, deine Lieblingsmannschaft, Marco Reus muss gehen. Zu Recht?
Da triffst du einen wunden Punkt bei mir. Wo das rausgekommen ist, sind, glaube ich, alle Dortmund-Fans ein bisschen herzgebrochen gewesen, weil das einfach wirklich eine Vereinslegende ist, die jetzt gehen muss. Und ich finde zu Recht, also eben, ich habe natürlich den Einblick hinter Kulissen nicht, aber so wie ich das mitbekommen habe, hätte er, glaube ich, schon gerne seinen Vertrag verlängert. Und der Club war so ein bisschen der Part, gewesen, der den Vertrag nicht verlängern wollte. Und wenn es wirklich so war, muss ich sagen, finde ich das recht schwer, so mit so einer Legende, kann ich mal sagen, Club-Legende, so umzugehen, weil er ist trotz zahlreicher Angebote von Man U, Real Madrid, es gibt Bayern auch, viele Clubs, die ihn haben wollen, ist ja immer bei Dortmund geblieben. Und darum finde ich das nicht gerecht, so einen Abgang, aber ich sehe das natürlich auch völlig durch die Fernbrille. Und darum würde ich auch gerne deine Meinung dazu hören.
Ich weiß nicht, ob man bei ihm ein bisschen das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen für die, für die Mentalitätsprobleme, die man ja Dortmund lange vorgeworfen hat, weil sie immer im entscheidenden Moment gegen Bayern verloren haben, dann recht deutlich, dass man das vielleicht ein bisschen, wahrscheinlich zu Unrecht, an ihm festgemacht hat. Das könnte man sich vorstellen, dass die er war auch oft verletzt gewesen, oder? Kann natürlich nichts dafür, aber der Sport ist ungerecht. Das ist grundsätzlich so Fairness, ja, von dem redet man einmal. Aber ja.
Ich glaube, er ist auch so ein bisschen im Fußball oder im deutschen Fußball so die grösste Was-wäre-wenn-Geschichte. Sagen immer, er wäre einer der grössten deutschen Fußballer geworden, wenn er sich nie verletzt hätte, wenn er das, wenn er dort. Aber ja, das kann man jetzt nicht mehr ändern, die ganzen Verletzungen. Und das ist sicher, eben, ich sage, das ist so ein der Fleck auf seiner Karriere, dass er einfach nie den grossen Titel wirklich gewonnen hat. Besser gesagt, noch nicht. Ich kann ja noch einen sehr grossen Titel gewinnen.
Genau.
In gut 3 Wochen. Aber bis dort, denke ich, ist der Abgang einer Vereinslegende wie ihm nicht wirklich würdig. Weil er, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, tut er nicht planen, seine Karriere zu beenden, sondern wird noch weiter shooten. Und das, was ich jetzt gehört habe, ist MLS vor allem, Amerika. Ich glaube, jetzt auch noch zu ihm passen, weil bei einem anderen Bundesligist sehe ich ihn eigentlich nicht mehr wirklich. Auch wenn er jetzt am Samstag einen super Match gemacht hat, mit einem Goal und 2 Assists. Denke ich, ist für ihn auch das Beste, irgendwo in den USA noch seine Karriere ausklingen lassen.
Okay, schauen wir mal. Eben, da heisst es Endspurt, darum müssen wir ein bisschen vorwärts machen.
Ja, das ist...
Machen wir zum nächsten Thema.
Spurten wir weiter aufs sage mal, Schwingen ist wieder losgegangen jetzt, das Wochenende. Der Vicky hat es Zuger Kantonalen gewonnen und das trotz eigentlich einer Durchschnittsform. Wie siehst du den Triumph, der vielleicht ein bisschen Fragen aufgeworfen hat?
Ja, ich habe was heisst Durchschnittsform? Also die Schwingsaison fährt ja erst an. Ich finde das noch irgendwie ein bisschen verrückt. Ja. Da hat es nachher irgendwie erklärt, ja, ich plane eigentlich meine Formen so, dass ich dann für den Saisonhöhepunkt, das ist der Jubiläumsanlass, 125 Jahre Schwingverband, wo jetzt in dem Jahr stattfindet, der plant seine Form für das, dass der dann so ein gut besetztes Turnier oder Schwingfest, besser gesagt, gewinnt, auch wenn er noch in Durchschnittsform ist, finde ich, spricht eigentlich für ihn, ja. Logischerweise, eben, was muss der machen? Der muss sich einen Höhepunkt aussuchen, seine Form planen und dann den gewinnen. Als Schwingerkönig sowieso. Bis jetzt ist der durchaus auf Kurs. Ich finde es interessant, dass dort im Schlussgang Sohn von Martin Grab gestanden ist. Martin Grab, grosser Schwinger, den ich sehr oft verfolgt haben, beim früheren selber für unsere Zeitung, die Schwingfester. X-mal auf der Rigi gsi, der Graber lebt dort oben, eindrückliche Figur. Wäre lustig, wenn sein Sohn das auch könnte wiederholen. Gehen wir nochmal auf eine andere Unterlage. Formel 1. Möchtest du darüber geredet, sauber müssen, schnell über sauber reden. Das ist schon ein bisschen mit den im Gurken neu gehaltenen Steak Kick F1 sauber Fahrzeug, wo keine Punkte holen. Man schaffen die Saison ohne Punkte.
Also wenn ich sie jetzt fahren sind, denke ich im Fall schon. Weil auch was jetzt in der letzten Woche noch passiert ist, hilft jetzt auch nicht gerade weiter. Mit dem, wenn du jetzt siehst, wie der Bottas sich verhalten hat an diesem Wochenende, ich glaube völlig ein bisschen hässig, lustlos dort auch nach der Bekanntgabe vom Hülkenberg-Wechsel auf die neue Saison. Und ich finde, so ist er nachher auch gefahren im Rennen. Und darum traue ich es dem Team aus seinem Wild tatsächlich zu, die Saison ohne Punkte. Auch wenn es natürlich eben, es braucht schon viel, dass du auch nicht irgendwie bei einem Sprint. Sorry.
Schon gut machen.
Dass du auch nicht irgendwie bei einem Sprint mal vielleicht einen Punkt holst, irgendwie Top 10 fahrst. Aber ich traue es ihnen durchaus zu, weil auch wirklich, wenn du den Boxenstopp anschaust, wo bei ihnen gefühlt eine halbe Ewigkeit braucht, traue ihnen das durchaus zu. Und auch wenn man ein bisschen unserer lebenden Formel 1-Legende Roger Benoit zulässt, ist auch nicht wirklich positiv gestimmt.
Nicht wirklich, nein. Das ist, ich glaube, schon etwas, was ihn noch trifft oder was so lange dabei war, ja, mit sauber eine enge Verbindung hatte. Tut einem weh, ja. Aber es ist jetzt halt eine Übergangsphase. Ich glaube, bis Audi da wirklich eingreift, dann wird es dem ganz bestimmt besser werden. Aber es braucht halt viel. Man sieht immer wieder, wie die Hierarchie, die man hat in Formel 1, die wird irgendwann festgelegt. Die bleibt dann so, mindestens mal bis eine Regeländerung gibt. Dort hast du eine Chance, um mit guter Arbeit eben auch vorwärts zu kommen. Aber da muss man schon auch sagen, ja, sauber. Mit allem Zweckoptimismus, den man verströmen kann. Also das ist in den letzten paar Jahren schon, ein dünnes Süppli gewesen. Wir haben vorhin schon geredet, von Dortmund hat noch letzte Chance. Da, damit hat auch Bayern etwas zur Champions League. Halbfinal-Rückspiel. Dortmund muss auf Paris und Bayern München muss auf Madrid, also zu Real. Da würden wir gerne ein Resultat tippen. Willst du, jetzt haben wir mal gefragt, als Dortmund-Fan, wäre es nicht schön, gegen Bayern im Finale zu spielen und dann die mal im Champions-League-Finale zu besiegen? Das würde vielleicht einen Haufen verpasste Meisterschaften auf einen Schlag einfach so vergessen machen.
Das stimmt, aber natürlich ist dann auch noch die andere Seite und ich sage, nochmal eine schmerzhafte Niederlage gegen Bayern vertreibt es einfach nicht. Also, wenn du auf die letzten Jahre zurückschaust, auch schon der Champions League-Final 2013, ich sage dann, gehe ich lieber gegen Real, wo vielleicht die Chance zum Gewinnen weniger gross ist, als nochmal gegen Bayern irgendwie zu verlieren. Aber klar, der Gedanke an einen Sieg gegen Bayern wär riesig. Aber zum Resultattipp, den du von mir brauchst, ich sage, es wird ein spannender Match, ein enger Match, aber ich sehe am Schluss doch Real vorne. Auch dank halt dem Unentschieden, das im Hinspiel geholt hat. Ich denke, Bayern hätte müssen gewinnen im eigenen Stadion. Und Real in einem Champions League-Halbfinale, auch wenn der Tuchel eben noch nie ein Halbfinale verloren hat in der Champions League. Ich sage, es wird nicht lange. Ich sage 3-1 für Real. Lang 2-1 und am Schluss dann noch das 3-1.
Also, wenn man Real schon gesehen hat, was die im Stand sind, auszuführen und aufzuführen, man kann einem nur Angst und Bang werden, zumal Bayern noch ein paar gesagt wieder zurückkommen. Ich glaube, der Licht sieht gut aus, dass er zurückkommt. Musiala sollte auch zurückkommen. Aber gleich, also, ich glaube, dann irgendwann ist bei Bayern auch fertig. Da kann man schon sagen, ja, in der Meisterschaft lassen wir ein bisschen Zügel schleifen. Zweiten Platz wird man wahrscheinlich sicherstellen. Eigentlich egal, aber in der Champions League gegen Real im Halbfinale, wenn die einen durchziehen, sehe ich eher so, das ist dann schnell in Richtung Debakel, die sich anbahnen könnte.
Gerade so.
Pep Guardiola hat letztes Mal gesagt, es sei sehr einfach in Madrid, wenn du wirklich gut bist und konzentriert und mutig zum vollkommen reinlaufen.
Voll unter Trainer kommen.
Das geht ja dann schnell, aber die Spiele, die haben, die Flügelflitzer dort, Vinicius Junior und so weiter, die machen die dann schnell zweimal mit der Hüfte gewackelt und dann liegt die halbe Abwehr am Boden.
Dann Tore gerannt.
Ja, also ich wage mich da mit einem 4-0 rein.
Uff, okay, mutiger Tipp. Aber
dann bist du eigentlich raus nachher, musst nicht gegen Bayern, aber dein Dortmund muss ja gleich noch in Paris das 1-0 verteidigen. Wie sieht es da aus? Wie siehst du das? Schaffen die das?
Wird eine Herkulesaufgabe, aber ich sage ja. Aber ich bin natürlich auch ein Optimist und ich sage, willst du da einen Resultattipp von mir?
Nein, da müssen wir nicht tippen, aber ich möchte einfach wissen, wie du das als Dortmund-Fan siehst. Hast du dort, klar, hoffst du drauf?
Ja, ist logisch, ich hoffe darauf. Es ist eines der grössten Spiele für Dortmund in den letzten Jahren. Und ich sage, irgendwie ein Unentschieden dort rausspielen, am besten in Führung gehen und dann irgendwie gegen die brutale Offensive, brutal schnelle Offensive, irgendwie, wie das im Hinspiel gemacht haben, sich in jeden Ball reinrühren gegen den Mbappé und nachher so das irgendwie runterbringen. Aber ich sage, es wird trotzdem eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, ich traue sie nicht zu. Du sagst, es ist möglich für Dortmund.
Ich sage, es ist möglich, ja, weil ich Dortmund die Saison in der Champions League ein paar Mal geschaut habe und sehr überrascht war. Sind das nur Gruppenspiele gewesen, zum Beispiel in Newcastle. Newcastle steht am Anfang der Saison zum Teil noch.
Ja.
Hat eine gute Falle gemacht und die haben die taktisch auseinandergenommen. Also, sehr ballsicher gewesen und in der Champions League eigentlich immer ein anderes Gesicht zeigt. Also in der Meisterschaft, das haben sie können durchziehen. Ja. Und am Schluss dort kannst du etwas abholen. Ja. Und dann hast du Meriten. Und die hast du dann verdient. Oder? Das ist jetzt schon eine gute Saison in der Champions League. Aber irgendwie, je näher du dann kommst, umso mehr tut es dir noch weh, wenn du es nicht schaffst am Schluss.
Stimmt,
nur
ja.
Gegner werden natürlich auch nicht weniger. Gut, Björn, danke vielmals, bist du da gewesen. Hat Spass gemacht mit dir.
Ja, merci, dass ich da sein durfte.
Du hast sicher noch eine zweite Chance verdient. Also, nächste Zeit, übrigens als Information, ja, mein gewohnter Gast oder mehr oder weniger der Chef, ich meine, noch Gysi diese Woche in der Ferien, nächste Woche auch noch. Also die Chance besteht, dass am nächsten Montag nochmal ein Aufgebot ausflattert.
Dass ich nochmal in die riesigen Fußstapfen der Fine treten vom Chef.
Ja, vielleicht können wir dann tatsächlich darüber reden, dass Dortmund, wie es Dortmund fertiggebracht hat, in Paris mindestens nicht zu verlieren und in den Finale einzuziehen.
Und wie es zu dem 3-1 in Madrid gekommen ist.
Auch das können wir unter die Lupe nehmen. Tun Sie uns gerne abonnieren, überall was geht, Spotify, Apple, weiss ich was, Disney, kennen auch die Kanäle nicht, aber machen Sie es bitte. Und mit Hökli oder Däumli auf, wenn es Ihnen gefällt. Danke fürs Zuhören, ciao zusammen.
Pro und Konzert.